Doom Dog. Chemnitz! Woo!
Endlich mal wieder. Wirklich, endlich mal wieder.
Das ist Ahmed, im Januar 2024 bei einer Demo gegen Rechtsextremismus in Chemnitz. Wenige Tage zuvor hat das Recherchenetzwerk Korrektiv über ein Treffen in Potsdam berichtet, bei dem Neonazis und AfD-Mitglieder rassistische Vertreibungspläne besprochen haben. Bei der Demo laufen rund 12.000 Menschen durch die Chemnitzer Innenstadt. Sie fordern ein Verbot der AfD und ein konsequentes Handeln gegen Rechtsextremismus. Es ist die größte Demo gegen rechts in der Stadt seit dem Wir-sind-mehr-Konzert von 2018. Ahmed ist dieses Mal nicht nur in der Menge und stimmt in die Sprechchöre ein, er selbst hält eine Rede. Ahmed steht auf der Straße direkt beim Karl-Marx-Monument. Er wirkt sehr sortiert und gefasst, als hätte er genau auf so einen Moment gewartet, um endlich das auszusprechen, was ihn schon so lange beschäftigt.
Am Ende möchte ich euch alle daran erinnern, dass Rassismus scheiße ist. Kein Mensch ohne Grund flieht und kein Mensch illegal ist. In jedem von uns steckt die Kraft zur Veränderung. Lassen wir nicht, dass unsere Demokratie in Dunkelheit versinkt.
Als ich Ahmed ein paar Monate später in Chemnitz treffe, erzählt er mir, wie es war, diese Rede zu halten. Er hat sie an einem Sonntagabend selbst geschrieben und dabei an seine Erlebnisse gedacht. Aber auch an all die Geschichten von rassistischen und homophoben Übergriffen, die er von anderen aus der Stadt gehört hat. Er erzählt, dass nach der Rede viele Menschen zu ihm gekommen sind und ihn umarmt haben.
Ich habe geweint. Mhm. Weißt du warum? Weil ich an Wir sind mehr gedacht habe. Weil wir sind wirklich mehr, wenn wir wollen. Mhm. Und wir sind mehr, wenn Chemnitz will und Chemnitz kann. Weil Chemnitz ist nicht nur diese scheiß rechte, extreme Leute, sag ich mal ehrlich.
Die Demo Anfang 2024 scheint wie damals 2018 wieder ein Moment gewesen zu sein, aus dem Ahmed neuen Mut geschöpft hat. Dass sich etwas verändern kann, wenn er nur lange genug durchhält. Ich freue mich sehr, dass er das so sieht und trotzdem nagt da was an mir, wenn ich höre, wie hoffnungsvoll Ahmed auf Chemnitz schaut.
Wir sind hier, wir sind stark und wir werden für eine Gesellschaft kämpfen, die auf Toleranz, Vielfalt und Gerechtigkeit basiert, ohne Platz für rechtsextreme und fundamentalistische Ideologien.
In diesem Podcast sprechen wir darüber, was nach den 90ern mit den Menschen in Ostdeutschland passiert ist. Wir wollen verstehen, warum sich aktuell so viele Parallelen zu den Nachwendejahren ziehen lassen, als gewaltbereite Neonazis vielerorts zum Alltag gehört haben. Mit dieser letzten Episode kommen wir im Heute an. Wo stehen wir jetzt, im Jahr 2024? Können wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen?
Ahmed erzählt mir, wie sein Alltag aussieht und welche Hoffnungen er für die Zukunft hat. Dabei wird mir klar, welchen Preis er bis heute dafür zahlt, in Chemnitz zu bleiben.
Und ich telefoniere nochmal mit Daniela, weil ich wissen will, wie das Verhältnis zu ihrem Sohn inzwischen ist und wie sie Zitter heute sieht, nach allem, was sie in den letzten Monaten erfahren hat. Das ist Springerstiefel. Die 90er sind zurück. Episode 5, Rote Linien.
Genau, wir sind ja gerade im Haus der Kulturen. Genau, bitte gerne.
Danke.
Kommt rein. Wir gehen zu meinem Büro. Mein Büro ist von...
Nach den Ausschreitungen von 2018 und dem Wir-sind-mehr-Konzert ist Ahmed Schritt für Schritt immer aktiver geworden. Er ist einem antirassistischen Bündnis beigetreten, dann den Grünen, dann dem Lesben- und Schwulenverband Sachsen. Rechtsextreme wollten Menschen wie ihn aus der Stadt jagen. Also hat er sich immer stärker in der Zivilgesellschaft vernetzt. Ahmed ist aus Chemnitz gar nicht mehr wegzudenken. Seit 2023 ist er deutscher Staatsbürger. Und eigentlich könnte diese Geschichte hier enden. Die Geschichte eines tunesischen Studenten, der fürs Studium in den Osten zieht, der in Chemnitz bleibt, trotz mehrerer Angriffe durch Rechtsextreme und der vielen rassistischen Anfeindungen im Alltag. Aber die Geschichte ist halt nicht vorbei.
Wenn wir hier alleine sind, dann müssen wir leider die Tür schließen, weil die setzen auch ein paar Meter vorne leider ein paar, ja, sag ich mal, rechts geprägte Leute, wo die hier auch schon, da sieht man hier auch so, auch, sie haben etwas geschrieben, die dürfen nicht mehr leben oder sowas ähnliches. Ich kann es dir auch gerne zeigen.
Ahmed und ich stehen vor seinem Büro im Haus der Kulturen. Er zeigt mir die Hauswand ein paar Meter neben dem Büroeingang. Dort ist nämlich ein Spruch eingeritzt.
So, hier. Genau, hier, ihr seid es nicht wert zu leben. Wir haben es auch extra gelassen, weil wir fühlen uns wert, hier zu leben und hier zu sein.
Ahmed erzählt ja oft von Momenten, die ihm Kraft geben, die ihn aufbauen. Aber daneben gibt es auch immer wieder Erzählungen über Anfeindungen. Es klingt für mich nicht so, als ob das in all den Jahren, in denen Ahmed jetzt hier lebt, viel besser geworden ist.
Es ist jetzt im Stadtbild so, wenn du Neonazis bist, sind das eher so wie damals, die dich angegriffen haben, Leute ab 30, Mitte 40, oder sind das heute auch so Jugendliche?
Letztes Jahr, wir saßen halt so dann in einem Park und leider ein paar Jugendliche, wirklich Jugendlich, ich sag's mal Jugendliche, wir saßen
im Park, wie alt waren die?
Und 16 maximal waren die, weil die hatten auch so gar keinen Bart.
Ahmed erzählt von einer Situation, die er letztes Jahr in einem Park in Chemnitz erlebt hat. Er sei mit FreundInnen da gewesen und sie hätten gemeinsam ein paar Bier getrunken. Doch plötzlich seien vier Jugendliche auf sie zugekommen.
Und die wollten Zigaretten nehmen und bei mir, ich habe halt so ein Prinzip, ja, so irgendwie für Jugendliche gebe ich leider keine Zigaretten. Und dann sind die scheinbar sauer und ganz wirklich nicht glauben, die haben einfach, die haben uns halt so Hitlergruß gezeigt. Wir waren wirklich irgendwie so schockiert vom Bild. Irgendwie, wir konnten, naja, so, wir wussten nicht, was wir in dem Moment machen, auch um ehrlich zu sein.
Kann auch nichts machen.
Naja, so, weil ich weiß nicht, irgendwie so, weil wirklich, weil später irgendwie, als die gerannt sind, wir haben gedacht, irgendwie, warum sind wir nicht aufgestanden, warum sind wir nicht da, naja, aber dann irgendwie, also haben wir gesagt, Mann, die sind Kinder.
Ich habe in dem Moment, wo Ahmed mir das erzählt hat, ein bisschen gelacht, weil es einfach eine unfassbar absurde Situation gewesen sein muss. Da hat man eine gute Zeit und dann kommen da vier Jugendliche an und zeigen aus dem Nichts den Hitlergruß und hauen wieder ab. Diese Begegnung muss Ahmed ja gezeigt haben, es ändert sich nichts. Selbst Ahmed, der viel lacht, gerne Witze macht und ständig davon spricht, dass Chemnitz auch anders sein kann, scheint irgendwie doch ganz schön unter diesem rassistischen Klima zu leiden. Nicht umsonst hat er extra einen Ort, an den er immer hinfährt, wenn ihm alles zu viel wird.
Ist das Privatgrundstück hier?
Ja, genau, richtig. Das ist ein Privatgrundstück, aber die Besitzer von dem Haus hier, die kennen mich. Ich fast.
Okay.
Ja, genau, fast jeden Tag da bin. Ja.
Wir sind mit Ahmeds Auto ein Stück aus der Stadt gefahren. Ziemlich unvermittelt liegt vor uns ein Hügel. Weit und breit nur Wiese. Von hier oben haben wir einen tollen Blick auf Chemnitz.
Ja, ich habe früher Parkettzusteller gearbeitet in DHL. Hm? Und ja, ich musste hier ein Parkett abliefern.
Und da hast du die Bankdecken gesehen, oder?
Da habe ich irgendwie so die Wiese gesehen, erst einmal. Da habe ich gesagt, ui, wie krass ist das. Da bin ich also dann so irgendwie so runtergestiegen vom Auto und ich wollte eine rauchen, erste Mal wegen dem Blick hier.
Aha.
Dann ich sehe irgendwie etwas, was dort ist. Und ich habe gedacht, okay, ja, na dann gehe ich und gucken.
Aha.
Dann bin ich gegangen und ich habe eine Bank gefunden. Da habe ich dort meine Pause gemacht.
Wir laufen über die Wiese zu dieser Bank, von der Ahmed erzählt. Die steht direkt im Schatten von einem großen alten Baum.
Ja, das ist halt so mein Baum, sag ich mal, und meine Bank.
Mhm.
Ja, die sind noch nicht vielleicht so unter meinem Namen, aber vielleicht bald werde ich die kaufen. Ja, wenn ich Geld habe, dann würde ich die kaufen.
Ahmed erzählt, er hat diesen Ort 2019 gefunden. Nur mit seinem besten Freund war er schon mal hier. Niemandem sonst hat er diesen Ort gezeigt. Ich freue mich echt, dass er für mich so eine Ausnahme macht.
Ja, ist halt so ein anderes Gefühl, wenn man hier ist, weil, ja, ist halt schön. Keiner, der dich irgendwie so, keine Ahnung, anlabert. Keine alte Frau, die dir sagt, hey, du Asylkind, geh weg oder so. Ja, da sieht man nur Natur und freut sich.
Wann oder in welchen Situationen kommst du hierher?
Ja, wenn ich mich zu voll fühle, um ehrlich zu sein. Was bedeutet zu voll? Wenn ich halt so viel Stress habe, viel Scheiß erlebt habe, so viel Beleidigungen am Tag gehört habe, zum Beispiel. Ja, und ja, das ist halt so hier, ja, Hier, wo ich schreien kann, hier, wo ich mit mir selber reden kann, hier, wo...
Ahmed sagt, wenn er hier schreit, selbst wenn er richtig laut schreit, dann hört ihn niemand. Er kann ja alles an Frust rauslassen, runterkommen und durchatmen.
Alle schlechten Dinge, die ich erlebt habe, das ist von einzelnen Menschen halt so. Aber Deutschland ist wirklich, sage ich mal, auch ja so ein schöner Ort an sich halt so. Aber nur, ich sag's auch immer halt so, Menschen machen den Ort schlecht, sage ich mal. Und es gibt auch Menschen, die machen auch den Ort gut. Oder zum Besseren, sage ich mal so. Und Chemnitz kann auch zum Besseren nur werden durch die Menschen, die halt so jeden Tag kämpfen, dass Chemnitz besser wird.
Mir ist inzwischen klar geworden, Ahmed sieht sich als so jemand. Als jemand, der dafür kämpft, dass Chemnitz besser wird. Trotz der vielen Rückschläge sieht er es offensichtlich als seine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Menschen, die von woanders nach Chemnitz kommen, hier ihren Platz finden können.
Also schätzt es sehr, was, wie engagiert du bist und wie sehr du auch aus eigener innerer Überzeugung daran glaubst, dass Chemnitz zu einem besseren Ort werden kann. Und ich stimme dir da voll zu. Mhm. Nur solange solche Leute hier bleiben, sind solche Orte wie Chemnitz, solche Städte wie Chemnitz halt nicht verloren. Mhm. Weil 2018, das ist ja schon so, kann man sagen, dass die Eskalation an Gewalt, Hetzjagden durch Chemnitz. Was müsste noch passieren, damit du sagst, okay, jetzt läuft es fast langsam über, weil ich glaube, es ist nochmal ein anderes Wahrnehmen, ob man nun nach Chemnitz kommt als erwachsener Mann und dem standhalten kann. Oder wenn du halt später selber auch irgendwann mit dem Gedanken spielst, ich will irgendwann mal eine Familie gründen und meine Kinder müssen in dieser Stadt aufwachsen. Weil tatsächlich, so bin ich nämlich aufgewachsen in einer Stadt, die Chemnitz wahrscheinlich gar nicht so unähnlich ist, was auch so rechte Gewalt angeht und so. Bedenkst du das auch manchmal, wenn du so... wie ist denn das, wenn ich hier irgendwann mal Kinder habe? Müssen meine Kinder auch Angst haben, dass sie durch die Stadt gejagt werden? Hast du solche Gedanken?
Ich glaube, Chemnitz zu verlassen, werde ich nur mit dem Tod, sag ich mal so ernst. Weil, ja.
Nee, aber du kannst ja deine Räume auch suchen. Ja. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie wird es sein, wenn dein Kind in eine Schule geht und da sind halt von 30 Kindern 20 Nazi-Kinder?
Genau, ja, aber naja, so, bis dahin, glaube ich, hoffentlich hat sich ja vieles geändert in Chemnitz und sind nicht 20, sondern 5 Nazi-Kinder hoffentlich. Aber ich bleibe hier und ich kämpfe und ich versuche, diese 5 Kinder vielleicht auf die offene Seite, sage ich mal, zu holen. Und
nicht. Als ich Ahmed da so zuhöre, kommt mir irgendwie ein Gedanke. Das ist echt ein unverbesserlicher Optimist. Und ich vermute mal, genau dieser Optimismus ist doch die Antwort auf die Frage, wie er es all die letzten Jahre geschafft hat, weiterzumachen, ohne daran zu zerbrechen.
Ich werde mit kämpfen, dass Chemnitz hier frei wird, sage ich mal. Genau, ich liebe, naja, so, ich liebe einfach diese Stadt.
Ich liebe einfach diese Stadt. Das und alles, was Ahmed so sagt, finde ich total beeindruckend. Und endlich weiß ich auch, was in den Gesprächen mit Ahmed an mir nagt. Ich fühle mich ein bisschen ertappt. Vor allem in den letzten Tagen und Wochen habe ich mich immer wieder gefragt, ob es nicht auch meine Verantwortung gewesen wäre, damals in Übersweide zu bleiben und dort halt meinen Beitrag zu leisten, dass das Leben für Betroffene von Rassismus besser wird. Ist ja wichtig, dass engagierte Leute bleiben. Je mehr davon wegziehen, umso gefährlicher wird es für die anderen. Deswegen bewundere ich Ahmeds Energie auch so sehr. Und dann denke ich an die Geschichte von Mai. Mai, die in Cottbus aufgewachsen ist, als Kind eines vietnamesischen Vertragsarbeiters. Ihre Kindheit hat sie als einen beklemmenden Dauerzustand beschrieben. Nicht auffallen, Kopf einziehen, Schulter nach oben, mit Neonazis arrangieren. Und dass dieser Dauerzustand alles andere als normal ist, ist ihr erst aufgefallen, als sie Cottbus verlassen hat. Die Last und die Bedrohungen waren plötzlich weg. Und zum ersten Mal hat sie sich wie ein freier Mensch gefühlt. Mai hat sich also entschieden zu gehen, genau wie ich. Wir leben längst woanders und wenn wir heute unsere alte Heimat besuchen, fühlen wir uns vor allem eins: unwohl. Ich habe es nie bereut, dass ich nach Berlin gegangen bin. Meine Familie lebt auch hier und uns allen geht es hier aktuell viel besser als irgendwo in Brandenburg. Ahmed hat ja selbst erzählt, wie seine Freundinnen nach den Ausschreitungen von 2018 aus Chemnitz weggezogen sind, weil sie Angst hatten, dass Rechtsextreme vielleicht irgendwann mal in deren Wohnungen stehen könnten. Ganz ehrlich, ich will sowas nie erleben. Wenn es in Ahmed brodet, dann fährt er raus aus Chemnitz zu seiner Bank. und macht das mit sich alleine aus. Ich kann mir vorstellen, dass er Druck spürt, vor anderen immer optimistisch abliefern zu müssen. Den Eindruck habe ich in unseren Gesprächen immer wieder. Zum Beispiel, wenn er sagt, dass er aus Tunesien kommt, aber kein Messer dabei hat. So als Witz, um mit Humor irgendwie mit rassistischen Vorurteilen umzugehen. Wenn er betont, dass er nie arbeitslos war. Oder wenn er antwortet, als ich ihn frage, wie er seine Zeit in Deutschland bis heute reflektiert.
Okay, du bist jetzt fast 10 Jahre in Chemnitz. Was würdest du sagen, hat diese Zeit mit dir gemacht? Wie hat sie dich verändert?
Ja, um ehrlich zu sein, als Migrant, sage ich mal so, die sehen es viele für mich. Ich bin eine Erfolgsgeschichte.
Mir ist es ehrlich gesagt egal, ob Ahmeds Umzug nach Chemnitz von anderen als eine Erfolgsgeschichte bewertet wird oder nicht. Er sollte hier in Frieden leben können, unabhängig davon, wie hart er arbeitet, wie erfolgreich er ist oder wie gut er sechselt. Also selbst wenn Ahmed gar nichts leisten würde, freue ich mich einfach für ihn, dass er sein Zuhause gefunden hat. Dass er Menschen um sich hat, auf die er zählen kann. Und ich hoffe wirklich, dass Chemnitz zu einem Ort wird, an dem ich mich als Besucher vielleicht irgendwann mal auch wohlfühlen werde. Gleichzeitig weiß ich, Ahmed ist nicht der Erste. In ganz Ostdeutschland hat es seit den 90ern unzählige Menschen gegeben, die täglich dafür gekämpft haben, endlich ein sicheres Leben führen zu können. Sie haben gegen andere gekämpft, aber auch mit sich selbst, ob sie nicht einfach wieder gehen sollten. Offensichtlich hat das nicht gereicht. Ganz im Gegenteil. Heute arbeiten Rechtsextreme im Bundestag. Rassistische Positionen bestimmen den Wahlkampf und auf den Straßen wird es wieder gefährlicher. Seit 2015, also dem Jahr, in dem Ahmed nach Chemnitz gezogen ist, hat die rechtsextreme Gewalt deutschlandweit stark zugenommen. Es gab den rassistischen Terror von München, Halle, Hanau. Und das sind nicht mal alle Fälle rechter Gewalt mit Todesopfern seit 2015. Die Zahl der gewaltbereiten Rechtsextremen steigt seit einigen Jahren beständig an. Ihre Gewalt ist willkürlich und kann uns alle treffen. Ganz egal, wie wir aussehen, woran wir glauben, wen wir lieben oder wie viel Geld wir haben. Das ist eigentlich so offensichtlich, dass es mich wundert, dass es nicht schon längst ein viel breiteres Engagement gegen Rechtsextremismus gibt. Ich habe lange nachgedacht, was ich bei meinen Besuchen von Cottbus und Chemnitz und in vielen Gesprächen mit Mai und Ahmed über den Osten gelernt habe. Das Ding ist, für mich ist das alles nicht neu. Ich kenne unzählige solcher Geschichten von Bekannten, von Freundinnen, von meiner eigenen Familie und auch aus meinem eigenen Leben. Mai und Ahmed haben das Gleiche gemacht wie meine Eltern in der ersten Staffel Springerstiefel. Sie haben sich erinnert und lange verdrängte Geschichten erzählt, damit möglichst viele Menschen zuhören und verstehen, was sie erlebt haben. Und so wichtig es ist, dass diese Geschichten gehört werden, manchmal frage ich mich trotzdem, wie viele Geschichten müssen noch erzählt werden, bis sich was ändert?
Hallo.
Hallo.
Was gibt's Neues? Es ist inzwischen Ende Juni, nur noch ein paar Wochen, bis dieser Podcast erscheinen soll. Ich habe mich mit Daniela nochmal zum Telefonieren verabredet. Unser Gespräch in Zittau ist schon eine Weile her und ich frage mich, wie hat sich das Verhältnis zu ihrem Sohn entwickelt, seit wir zuletzt gesprochen haben?
Ja, also ich arbeite mich gerade so Stück für Stück vor, dass ich halt so Antworten auf meine Fragen bekomme. Es gab andere Zeiten, da hat er mich blockiert, da haben wir nicht miteinander gesprochen. Es sind jetzt Zeiten, wo wir miteinander sprechen können, wo wir auch uns die verschiedenen Meinungen sagen können, aber er trotzdem bei seiner Meinung bleibt.
Immer den Kanal offen halten, vorsichtig gegen seine rechtsextremen Standpunkte ansprechen, ohne die totale Eskalation und einen Kontaktabbruch zu riskieren. So versucht sie als Mutter zu ihrem Sohn durchzudringen. Das macht Daniela jetzt schon viele Monate.
Es ist tatsächlich so, dass er mir jetzt auch ein erstes Mal eingestanden hat, dass er in solchen Gruppierungen unterwegs war, ist, wie auch immer. Das war schon mal ein ganz großer Schritt für mich, weil bis dato hat er immer das abgestritten, hat gesagt, nee, bin ich nicht und mache ich nicht.
Für Daniela ist dieses Eingeständnis so etwas wie ein Vertrauensbeweis. Sie sagt, sie ist froh, dass ihr Sohn sie überhaupt wieder anerkennt und als Gesprächspartnerin annimmt. Und sie hofft, dass sie so auch Einfluss auf sein Leben haben und ihn zurück auf den richtigen Weg bringen kann.
Er kommt zu mir, wenn er Hilfe braucht. Das freut mich auch sehr, dass er mich so noch akzeptiert und wahrnimmt. Und ich helfe ihm ja auch wahnsinnig gerne. Er ist jetzt wieder in Arbeit, also hat immer noch keine Ausbildung, aber geht jetzt erstmal wieder arbeiten. Und da bin ich als Mutter natürlich auch sehr erleichtert und hoffe immer, dass er dann so ja jetzt langsam merke, worauf es ankommt im Leben, was wichtig ist. Ne? Man braucht einfach Kohle, um die Wohnung zu halten. Und natürlich hoffe ich immer ein Stück weit, dass er sich von den Leuten, die ihm nicht gut tun, distanziert. Wenn er dann natürlich wie letzte Woche auf einer Großveranstaltung dann wieder mit dieser Gruppierung dann irgendwo aufläuft, denke ich immer wieder, bist du jetzt doch so blöd und blind? Ja, ich weise ihn halt immer wieder darauf hin, dass, was es für Auswirkungen haben kann. Ja.
Klingt so, als ob sich das Verhältnis zwischen den beiden schon gebessert hat. Immerhin reden sie miteinander. Trotzdem ist ihr Sohn aber noch mit einer rechtsextremen Gruppe unterwegs. Das stelle ich mir etwas ernüchternd vor. Aber klar, so schnell geht es eben leider nicht. Meinst du heute rückblickend, wenn du das früher mitbekommen hättest, denkst du, du hättest da was ändern können? Also es wäre auch anders möglich gewesen?
Ich denke eher nicht, weil er in seiner Meinung und seiner Haltung so gefestigt war und von seinen Leuten, von denen er umgeben war, so ja Unterstützung erhalten hat, dass ich da, wie ich auch damals nicht hatte, als Mutter da keinen Zugriff hatte. Ja, ich habe ja mit ihm gesprochen, sobald ich es mitgekriegt habe. Und da ging ja aber schon kein Weg mehr rein. Ich glaube auch nicht, dass ich das verhindern hätte können, wenn ich noch eher angesetzt hätte. Ich glaube, das Schlimmste, und das gewöhne ich mir auch immer ab, ist zu sagen, die Leute, mit denen du dich umgibst, die sind nicht gut für dich. Weil das ist ja gerade denen in dem Moment der größte Halt. Und wenn man gegen diese vermeintlichen Freunde spricht, ich glaube, da hat man immer ganz schnell verloren, als Mutter zumindest. Also man sollte nicht drüber sprechen, es sollte immer Thema bleiben, man sollte immer im Gespräch bleiben, aber ja, mit Verboten, ich glaube, dann treibt man das eigene Kind sehr weit weg von sich.
Ich habe schon viele Stunden mit Daniela gesprochen. Sie hat mich teilhaben lassen an ihren Gefühlen, ihren Gedanken und ihren inneren Konflikten und ich frage mich immer wieder, wie verdammt schwierig das alles für sie sein muss. Ich weiß sehr gut, wie viel Zeit es braucht, um sich als junger Mensch zu ändern. So eine Kurskorrektur, eine Wandlung im Verhalten und persönliche Entwicklung, das passiert nicht von heute auf morgen. Das weiß ich, weil ich es bei mir selbst erlebt habe. Bei mir persönlich waren es Gespräche mit Lehrkräften, der Schulstoff, Einflüsse aus der Familie, Bücher, Filme, Musik, ein zunehmendes eigenes Unwohlsein, tatsächlich auch das ein oder andere ernste Wort von älteren Kumpels. Und ich wurde zwar nie selbst bestraft, aber es hat schon auch was mit mir gemacht, wenn Freunde ins Gefängnis gekommen sind. Viele, viele Faktoren, die sich irgendwann zusammengesetzt und eine Reflexion angestoßen haben. Und auch dann ging es nur ganz langsam und mühsam vorwärts. Ich habe meine Zukunftspläne hinterfragt, ich habe keine Drogen mehr genommen, ich habe mein Abi fertig gemacht und bin zum Studieren nach Berlin gezogen. Ich musste mich in ganz neuen Kreisen zurechtfinden. Ich bin in Therapie gegangen. Ich habe angefangen, meine Gefühle kennenzulernen und auch zu verstehen, welche Rolle Gewalt in meinem Leben gespielt hat und warum. Diese Entwicklung hat Jahre gedauert. Und heute bin ich sehr froh, dass es Personen gab, die mich immer wieder dabei ermutigt haben. Daniela ist sicherlich nicht die Einzige, die sich gerade in dieser Lage befindet. Überall, wo Jugendliche gerade nach rechts außen abdriften, muss es ja auch Mütter, Väter, Großeltern, Geschwister, FreundInnen geben, die mit dieser Situation überfordert sind.
Ja, manchmal frage ich mich halt, ob die Eltern das wissen, was ihre Kinder machen, weil ich ja auch die Erfahrung gemacht habe, dass ich es lange Zeit gar nicht wusste. Und manchmal bin ich schon so dran, auch wo ich weiß, so die Gruppe oder einzelne Jugendliche aus der Gruppe, mit denen mein Sohn da unterwegs war, habe ich mich schon oft gefragt, ob die Mütter das auch wissen. Und ich war auch schon dran, da Mütter zu kontaktieren und mal zu fragen, ob sie es überhaupt wissen. Aber ja, ich habe es nicht gemacht.
Weil, warum?
Ich denke, dass es mittlerweile so offensichtlich ist, dass ich es wissen müsste. Vielleicht ist es auch ein bisschen, weiß nicht, sich nicht trauen. Also wie spricht man eine Mutter drauf an, um ihr zu sagen, ich sag's jetzt mal ganz platt, hey, wissen Sie, dass Ihr Sohn eigentlich Nazi ist? Ne? Also da könnten ja auch zig verschiedene Reaktionen kommen, ne? Von ich weiß, es ist mir egal, bis um Gottes Willen, ich weiß gar nichts davon oder was geht Sie das an? Ne? Also ja, es ist ein ganz komisches Gefühl, ob man sich dort reinhängen sollte oder nicht.
Ich kann gut nachvollziehen, dass Daniela zögert, andere Mütter darauf anzusprechen. Nicht alle können oder wollen so offen und ehrlich mit dem Thema umgehen wie sie. Viele schämen sich vielleicht auch, darüber zu reden. Ganz oft steht ja auch der Vorwurf im Raum, man habe als Elternteil irgendwo versagt. Trotzdem ist es ja eigentlich genau das, was es braucht. Gemeinsam darüber sprechen statt totschweigen, kritisieren statt hinnehmen. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum ich unbedingt nochmal mit Daniela telefonieren wollte. Bei unserem Treffen in Zittau hat sie mir von einer Begegnung erzählt, die sie als Jugendarbeiterin hatte. Sie und ihr Kollege waren da gerade in der Stadt unterwegs und sind auf eine Gruppe Jugendliche gestoßen.
Ja, dann ist da einer weiter vorgegangen oder zu denen gekommen, weiß ich nicht mehr genau die Situation. Da wird dann halt begrüßt mit Sieg Heil. Und ja, dann trinken die halt da auch, wenn wir vor Ort sind. Und ja, dann zog da einer so ein Klappmesser aus der Tasche und machte das da auf und zu. Und
so Butterfly.
Ja, genau. Und ja, dann haben sie uns halt auch noch erzählt, dass so ein, ja, ein Obdachlosen, der bei uns viel in der Stadt unterwegs ist, dass sie den wohl zusammengeschlagen haben. Und das ist schon...
Welches Alter hatten die so ungefähr?
Ja, ich sag jetzt mal so 12, 14, so ungefähr. Weil ich weiß, von welcher Schule die sind. Und,
ja.
Ja.
Wo kommt das her bei denen?
Weiß nicht, ob sie es woanders sehen. Ob sie vielleicht schon auch mit solchen Gruppierungen in Zusammenhang gekommen sind, die schon kennengelernt haben, die sie vielleicht cool finden und das nachahmen. Das ist ja so die Anfangsstufe. Ne? Ich ahme das nach, ich kleide mich so, ich benehme mich so.
Ich habe danach noch lange über diese Geschichte nachgedacht. Es hat mich ziemlich kalt erwischt, wie jung die Kids waren. Ja, wirklich noch Kinder. Was macht man denn mit denen, wenn die vor einer Jugendarbeiterin eine Nazi-Parole von sich geben, ein Messer zeigen und mit Gewalt prahlen, so wie Daniela es erzählt hat? Wenn man merkt, wie wahnsinnig früh die bereits das nachmachen, was Ältere ihnen vorleben. Bei unserem Telefonat habe ich Daniela nochmal auf die Situation angesprochen, weil ich auch wissen wollte, was mit der wohnungslosen Person, um die es da ging, wirklich passiert ist.
Also ich habe das versucht in Erfahrung zu bringen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die vielleicht so ein bisschen... ja, vor uns so ein bisschen cool sein wollten und das gesagt haben, weil dieser Mann ist auch sehr, sehr groß, kräftig. Also kann es mir auch fast nicht vorstellen, dass man, aber ja, dass man den angreift, sage ich jetzt mal.
Was macht man denn, wenn man da so, wenn die dir sowas erzählen in der Arbeit? Also bist du mit der Info, geht man dann zur Polizei oder wie geht man damit um?
Ich horche mich immer um, ich schaue, ob es stimmt. Und es ist jetzt nicht unsere Aufgabe, ich sage es jetzt mal den Jugendlichen, erstmal die Polizei auf dem Hals zu hetzen. Also wenn sich das jetzt bestätigt hätte, hätten wir die jetzt nochmal aufgesucht und hätten nochmal nachgefragt. Und genauso sucht man dann halt auch jemanden, der das aus der Sicht des Obdachlosen vielleicht nochmal bestätigen könnte, sodass man dann guckt, ob das auch stimmt.
Schwierige Situation. Geht Daniela als Jugendarbeiterin zu hart vor, dann kann es passieren, dass die Jugendlichen einfach nicht mehr mit ihr sprechen.
Natürlich weisen wir immer darauf hin, wenn uns sowas zu Ohren kommt oder auch wenn da mit Messer rumgefuchtelt wird oder auch mit Alkohol, den geben wir schon einen dezenten Hinweis, aber wir wollen jetzt nicht als die Kontrollierenden dastehen und auch nicht ankommen. Wir wollen ja eine gute Basis mit den Jugendlichen haben.
Wo ist also die rote Linie, die sie ziehen muss? Wenn Jugendliche eine Nazi-Parole von sich geben? Wenn sie eine Waffe zeigen? Wenn Sie sagen, Sie haben einem Menschen Gewalt angetan? Mein erster Reflex wäre schon, ja, wenn mir jemand erzählt, er habe einen Menschen zusammengeschlagen, ist eine rote Linie überschritten. Aber was heißt denn das? Was passiert dann?
Also es haben auch manchmal andere, wie zum Beispiel Leute von der Stadt oder so, die Idee, na dann geht doch mal mit der Polizei, macht mal Streetwork. Ne, machen wir prinzipiell nicht, weil wir sind nicht die Polizei und das würde definitiv das Vertrauensverhältnis ja auch zu den, also von den Jugendlichen zu uns total zerstören.
Wenn Daniela zu viel durchgehen lässt, normalisiert sie das Verhalten und, wie in diesem Fall, auch die rechtsextreme Positionierung. Und im Umkehrschluss werden dann ja auch die Räume für andere Jugendliche kleiner, die von rechtsextremer Gewalt bedroht sind und sich nachts nicht mehr allein in die Stadt trauen. Es ist ein ziemlich schmaler Grat, auf dem Daniela hier balancieren muss, sowohl im Privaten mit ihrem Sohn als auch im Job als Jugendarbeiterin. Und ich habe den Eindruck, dass sie sehr genau weiß, wo die Probleme liegen, aber auch, wo ihre Arbeit Grenzen gesetzt sind. Daniela hat viele Jahre in anderen sozialpädagogischen Bereichen gearbeitet, bevor sie nochmal studiert hat und in die Jugendarbeit gewechselt ist. Im Studium, sagt sie, sei der Umgang mit rechtsextremen Jugendlichen kein Thema gewesen. Stattdessen müsse sie das jetzt lernen, in der täglichen Arbeit.
Hast du das Gefühl, die JugendsozialarbeiterInnen in Ostdeutschland, die sind da eigentlich gut dann drauf vorbereitet, auf das, was gerade passiert?
Die erarbeiten sich das Stück für Stück. Ich glaube auch gerade die soziale Arbeit ist ein Feld, wo das Personal oft schnell wechselt, aus diversen Gründen. mit denen wir zusammenarbeiten. Wir sind auch im Landesarbeitskreis Jugendarbeit Sachsen, also wir sind vernetzt. Mag ich behaupten, dass die gut aufgestellt sind, auch gerade wo so Brennpunkte sind, ne, Richtung Bautzen und so, die sind schon sehr gut in den Thematiken aufgestellt und da gab es auch verschiedene Projekte, die da drüber laufen. Wie begegne ich so Jugendlichen? Wie kommt man ins Gespräch? Wie vermittle ich meine Haltung? Oder ja, so Aussteigerprogramme, so eine Projekte, aber jetzt wie so ein Leitfaden, so was Dauerhaftes, ist mir jetzt nicht bekannt.
Wenn Vorfälle mit rechtsextremen und gewalttätigen Jugendlichen die Runde machen, wird immer schnell nach der Jugendarbeit gerufen. Das war schon in den 90ern so. Damals hatte Priorität, junge gewalttätige Neonazis von der Straße zu holen. Ansonsten hat man sie weitestgehend machen lassen. Akzeptierende Jugendarbeit wurde dieser Ansatz genannt. Die Hoffnung war, auf diese Weise die Gewalt einzudämmen und an einem festen Ort besser auf die Jugendlichen einwirken zu können. Wie zum Beispiel das Haus für den NJB, den Nationalen Jugendblock in Zittau. Heute wissen wir, dieser Jugendarbeit hat etwas Entscheidendes gefehlt. Gegenrede, rote Linien und Konsequenzen, wenn jemand diese Linien eindeutig überschritten hat. Weil es das alles nicht gab, konnten sich in aller Ruhe die rechtsextremen Strukturen ausbreiten, die heute wieder Jugendliche mit ihrem Gedankengut infizieren. Aber es war schon damals eine komplett illusorische Vorstellung, mit ein bisschen Jugendarbeit die Fehler und Versäumnisse der Politik, der Behörden und der ganzen Gesellschaft aufzufangen. Denn damals ist so vieles falsch gelaufen. Nicht nur in der Jugendarbeit, nicht nur in Zittau. In ganz Ostdeutschland waren Polizei und Behörden viel zu lange überfordert mit der Aufgabe, gewalttätige Rechtsextreme strafrechtlich zu verfolgen und abzuschrecken. Betroffene wurden nicht geschützt, nicht mal in ihren eigenen Wohnungen. Alles Fehler, aus denen wir längst gelernt haben sollten, die sich nicht wiederholen dürfen. Natürlich ist der Osten heute ein anderer als kurz nach der Wende. Auch die Lebensrealitäten der jungen Menschen heute sind anders. Und vor allem, diese weit verbreitete, komplett enthemmte rechtsextreme Straßengewalt wie damals gibt es so aktuell nicht. Aber vieles ist halt doch ähnlich wie in den 90ern. Dieses Gefühl der Dauerkrise, die tiefe Verunsicherung, die Unzufriedenheit mit der Politik, die Angst vor der Zukunft. Erwachsene, die zu sehr mit eigenen Problemen beschäftigt sind, um sich zu kümmern, die manchmal selber kaum verstehen, was gerade los ist in der Welt und eigentlich auch gar nicht richtig wissen, was ihre Kinder gerade so treiben. Schon gar nicht auf TikTok und Instagram. Ich denke aber, dass in dieser Ähnlichkeit auch eine große Chance steckt. Viele Personen haben sich mit den 90ern beschäftigt, haben sie selbst durchlebt oder sich Gedanken dazu gemacht. Es gibt mittlerweile etliche Analysen und Erfahrungsberichte zu dieser Zeit. Jemand wie Daniela, die das Problem erkannt hat und energisch an einer Lösung mitarbeiten will, kann heute zugreifen auf Literatur, Dokumentation und Erfahrungsberichte. Sie muss nicht bei Null anfangen. Daniela weiß inzwischen, wie schlimm es in den 90ern war. Sie sieht aber auch, was sich seitdem in ihrer Stadt geändert hat. Sie hat Hoffnung.
Aber ich sehe auch die andere Seite, die bunte Seite, die Vielfalt, die es jetzt in Zittau gibt und die Stimmen, die sich dagegen erheben. Also ich glaube schon, Zittau ist bunter geworden und vielfältiger und dass das gerade so am Wachsen ist. Und da liegt auch sehr meine Hoffnung drin, weil wir sind ja alle bunt und vielfältig und wir sollten dem anderen nicht so viel Raum und Platz geben. Und vielleicht orientiert sich dann der eine oder andere dann doch woanders hin, ne? Also statt in die rechten Gruppierung.
Die großen Demos gegen Rechtsextremismus in kleinen Städten wie Zittau wären in den 90ern fast unvorstellbar gewesen. Überall im Osten gibt es heute Initiativen, Vereine und Stiftungen, die sich für Demokratie, Vielfalt und ein friedliches Zusammenleben engagieren. Ich bin überzeugt, dass wir als ostdeutsche Gesellschaft heute weiter sind als damals. Durch die Arbeit und das Engagement von Menschen wie Florian, Timo, Daniela, Mai, Ahmed und so vielen anderen in vielen kleinen und großen Städten im Osten, die etwas auf die Beine stellen, die auf die Straße gehen, die sich vernetzen, die sich einsetzen für die Leute vor Ort, die schwierige Gespräche führen, die laut sind oder auch leise, die sich nicht unterkriegen lassen, die immer weitermachen. Denn zur ostdeutschen Realität gehört auch, dass rechtsextreme Ansichten heute bis weit in die Mitte der Gesellschaft hineinreichen. Eine in Teilen rechtsextreme Partei ist vielerorts stärkste Kraft. Die Leute, die in ländlichen Regionen wohnen und die Entwicklung hautnah miterleben, die schlagen schon längst Alarm. Sie brauchen aber Unterstützung, sie brauchen Gehör, sie brauchen Gelder, sie brauchen mehr Menschen, die mitmachen. Vor allem aber brauchen sie Sicherheit. Was es nämlich ganz klar nicht mehr braucht, sind immer und immer wieder neue Vorfälle, bei denen Menschen in Ostdeutschland nicht vor rechtsextremer Gewalt geschützt werden. Die 90er sind vorbei. Und das sollte so bleiben. Ganz zum Schluss von unserem Gespräch hat Daniela was erwähnt, ganz beiläufig, als die Mikrofone schon aus waren. Sie hat einen Songwriting-Workshop besucht und einen Songtext geschrieben. An ihren Sohn. Und sie hat gefragt, ob ich mir den als Musiker mal anschauen kann. Habe ich gemacht. Und sie dann gefragt, ob sie den Text für den Podcast einsprechen möchte, weil er mich sehr stark berührt hat. Euch ja vielleicht auch.
Mit dir lernte ich die Welt mit anderen Augen anzusehen. Dein Lächeln ist mein Seelenheil. Wenn deine kleinen Arme mich umarmen, bin ich sorgenfrei. Jetzt trägst du Schwarz und eine Glatze, bewaffnest dich mit Mundschutz und Handschuh. Ich verstehe die Welt nicht mehr, stehe nur daneben und kann nichts tun. Schnell wirst du groß und gehst deinen eigenen Weg. Zu früh? Hab ich nicht hingesehen? Jetzt trägst du Schwarz und eine Glatze, bewaffnest dich mit Mundschutz und Handschuh. Ich verstehe die Welt nicht mehr, stehe nur daneben und kann nichts tun. Vom Salto zum Parcours, schnell bekamst du Anerkennung. Du selbst warst dir nie genug und warst der Meinung, dass ich das auch so sehe. Die Trennung trieb dich ganz von mir fort. Für mich jetzt unerreichbar. Denn jetzt trägst du Schwarz und eine Glatze, bewaffnest dich mit Mundschutz und Handschuh. Ich verstehe die Welt nicht mehr, stehe nur daneben und kann nichts tun. Ich habe meinen Sohn verloren, er nahm mein Herz mit sich. Doch ich werde niemals kampflos aufgeben, denn meinen Sohn bekommt ihr nicht.
Das war Springerstiefel. Die 90er sind zurück. Wenn euch der Podcast gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Springerstiefel. Die 90er sind zurück. Ist eine Produktion von ACB Stories, MDR und RBB Fritz. Host bin ich, Hendrik Bolz. Co-Host und Reporter, Don Pablo Mulemba. Producer, Jan-Philipp Wilhelm und Julius Wussmann. Redaktion und Story Development, Viola Funk, Don Pablo Mulemba, Jan-Philipp Wilhelm und Julius Wussmann. Schnitt, Musik und Sounddesign, Marc Übel und Dennis Hürter. Redaktions- und Produktionssupport, Raja Khadur, Theresa Krampfel, Carlos Steurer, Lisa Tuttlis, Merle Fenske und Isabel Wob. Sensitivity Reading, Naomi Bechert. Artwork, Jonathan Gehlen, Daniel Wojtyszek und Mois Jumba. Executive Producer, Viola Funk. Redaktion MDR, Chiara Battaglia und Olivia Gattermann. Distribution MDR, Richard Gleitzmann und Hanna Lohoff. Herstellungsleitung MDR, Ralf Lübben.
Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Der RBB-Podcast Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Uwe Madel und Elvira Siebert schauen auf die Hintergründe spektakulärer Kriminalfälle aus Hauptstadt und Umland. Was trieb die TäterInnen an? Und wie gelang es sie zu überführen? Die beiden Hosts sprechen mit Ermittlerteams, Anwälten und Medizinerinnen über Geschichten, die auch die Verbrecherjäger nicht mehr loslassen. Immer sonntags, alle 14 Tage, eine neue Episode.